Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So sagen wir manchmal. Und es soll wohl heißen, wer irgendworin gut sein will, der hat einen Lernweg vor sich. Ein Meister war schließlich nicht immer schon ein Meister. Irgendwann war er oder sie auch mal Schülerin oder Lehrling, hat angefangen, hat Fehler gemacht, sich geirrt, Dinge nicht gewusst oder gekonnt. Lernen gehört zum Lebensweg dazu. Schließlich macht ja erst Übung den Meister. Das würden wir für uns Menschen sicherlich so unterschreiben, auch wenn es uns nicht immer vielleicht gefällt, dass wir auf so einem dauernden Lernweg uns befinden. Aber Jesus Christus, musste der auch etwas lernen? Hat er sich entwickelt, Fehler gemacht, sich verrannt, geirrt? Die meisten würden vermutlich sagen, nein. Der war ja schließlich Gottes Sohn. Andere würden vielleicht einräumen, naja, also der irdische Jesus, der war ja auch mal Kind. Der ist ja schließlich auch nicht als Zimmermann vom Himmel gefallen. Der musste sein Handwerk auch erst lernen auf irdische Art und Weise. Das war ihm nicht in die Wiege gelegt. Aber der Christus, der eben auch war, der Erlöser und Heiland, als der war er vollkommen. Das ist doch gar nicht anders vorstellbar. Doch in der Bibel schon. Im heutigen Abschnitt für die Predigt ist ausdrücklich von Christus die Rede, der lernt. Wir haben diesen Abschnitt gerade vorhin schon bei der Epistel gehört. Ein Dichtertext. Vielleicht haben Sie gar nicht alles aufnehmen können. Ich lese uns noch mal ein paar zentrale Verse aus dem Hebräerbrief im 5. Kapitel. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt, ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Der Hebräerbrief setzt sich viel mit dem hohen Priester auseinander, mit diesem Amt, das uns ja irgendwie eher fremd ist. In der Passionsgeschichte taucht der hohe Priester immer wieder mal auf. Und für den Hebräerbrief ist Christus ein Hohepriester. Der Brief richtet sich vor allem an jüdisch geprägte Christen damals und hebt diese zentrale Funktion des Judentums hervor und überträgt es eben auf Christus, damit die Menschen, die Juden, die diese Funktion des Hohepriesters, dieses Amt kannten, verstehen können, wer Christus für sie ist. Was zeichnet einen Hohepriester aus? Zunächst mal war es ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch, aber zugleich, der von Gott berufen und auserwählt wurde. Das hat er nicht selber getan, er wurde gewählt. Und beides trifft auf Jesus Christus zu. Mensch und von Gott als Gottes Sohn bestimmt. Die vornehmste Aufgabe des hohen Priesters war nicht nur, dass er der oberste aller Priester war, sondern war ein ganz bestimmter Gottesdienst. Es war der Gottesdienst im Tempel am Versöhnungstag. Einmal im Jahr leitete der Hohepriester diesen Gottesdienst und einmal im Jahr durfte er, und zwar nur er, das Allerheiligste, das Innerste des Tempels betreten und dort Gott eine Opfergabe darbringen. Und diese Opfergabe, so glaubte man im Judentum damals, beseitigte alles, was zwischen Gott und den Menschen stand, ein ganzes Jahr lang. Und Jesus Christus, so heißt es im Hebräerbrief, vollzieht dieses Opfer nicht einmal im Jahr, sondern er vollzog es ein für allemal am Kreuz. Christus ist sozusagen die endgültige Steigerung des Hohenpriesters, der wahre Hohepriester überhaupt. Und das zeigt sich darin, dass Christus zugleich der opfernde Priester ist und gleichzeitig die Opfergabe selbst. Er gibt sich selbst dahin. Dieses endgültige und totale Opfer macht alle weiteren Opfer überflüssig. Es räumt alles aus, was uns Menschen von Gott trennt, ein für allemal. So die kühne Theologie des Hebräerbriefs. Eine Denkweise, die uns eher fremd ist. Wir haben ja mit Hohepriestern und Opfern normalerweise wenig zu tun, aber für jüdische Menschen in der damaligen Zeit wohl schon gewagt, aber durchaus plausibel. Allerdings hatte diese Argumentation einen ziemlichen Haken, eine Schwachstelle. Wenn Christus der wahre Hohepriester ist, musste er doch wie alle Priester und Hohepriester ein Abkömmling Aarons sein. Das war aber bei Jesus nach seinem Stammbaum eindeutig nicht der Fall. Und Herkunft war im jüdischen Denken etwas zentral Wichtiges, deshalb auch die vielen Stammbäume im Ersten und Neuen Testament. Wir lesen sie ja nicht so häufig, weil sie uns nicht so interessieren, aber im Judentum wichtig, wo kommt jemand her? Und der Hebräerbrief nutzt nun eine andere Form, um Jesu Herkunft herzuleiten, eine andere Gestalt, Melchisedek. Eine rätselhafte, mythische Figur, ein Priesterkönig aus ältester Zeit, der in dem Ort wohnte, aus dem später einmal Jerusalem werden sollte. Von ihm ist nicht viel überliefert. Man weiß nur, dass er Abraham begegnete, ihm Brot und Wein entgegenbrachte und Abraham segnete. Man weiß nichts von seinen Vorfahren, man weiß nichts von seinen Nachfahren. Melchisedek scheint geradezu vom Himmel gefallen zu sein. Und Christus, so heißt es, ist ein Hohepriester in seiner Ordnung, in seinem Sinne. Das betont der Hebräerbrief immer wieder. Und so legitimiert der Hebräerbrief in seinem Denken Christus aus der ältesten biblischen Tradition heraus, auch wenn er kein Abkömmling Aarons ist. Und Christus, der wahre Hohepriester für den Hebräerbrief, ist anders als Melchisedek nicht vom Himmel gefallen. Er ging seinen Weg durch die Zeit hindurch. Christus hat sich entwickelt. Er musste lernen, er musste vor allem Gehorsam lernen, heißt es, und zwar auf die harte Tour. Durch Leiden hat er gelernt. Und dieser Satz, den man ja so leicht überlesen oder überhören kann, ist im griechischen Original hervorgehoben durch ein wunderschönes Wortspiel. Emmaten emphon epaten. Emmaten emphon epaten. Er lernte an dem, was er litt. Ich finde das theologisch ungeheuer spannend, was hier gesagt wird, dass Christus sozusagen die göttliche Natur, die hatte etwas zu lernen. Das heißt ja wohl, dass irgendwie auch Gott selbst etwas gelernt hat. Das sind Spuren eines Gottesbildes, die so anders sind wie das, was uns normalerweise, also mir jedenfalls, so beigebracht wurde. Gott, der unberührt und ewig und unwandelbar im Himmel thront. Hier ist ein Gott, der sich irgendwie weiterentwickelt, sich wandelt, der sich wandelt durch das Leiden, das ihm begegnet. Ein Gott, der sich berühren lässt, der dem Schmerz gegenüber nicht gleichgültig bleibt, der sich anrühren lässt durch die Welt und durch die Schöpfung und das, was sie mitmacht. Gott ist nicht fertig. Gott entwickelt sich weiter. Das ist hier angedeutet. Verschiedene Versuche in der Theologie haben das aufgenommen. Die feministische Theologie, die Prozesstheologie, die Befreiungstheologie. Es wurde immer wieder aufgenommen, aber durchgesetzt hat es sich nicht in der Breite. Hier im Hebräerbrief finden wir dazu ein paar biblische Bezüge. Und mich berührt diese Vorstellung von Gott, der sich selbst berühren lässt und dabei auf einem Weg ist, wandelbar. Die Formel, diese schöne Formel, Lernen durch Leiden allerdings, die geht mir für uns Menschen nicht so leicht über die Lippen. Ich würde es, glaube ich, nicht ohne weiteres wagen, dass jemand ins Gesicht zu sagen, naja, dein Leiden wird schon für irgendwas gut sein, wirst schon was draus lernen können. Das, finde ich, verbietet sich fast. Und ganz und gar zynisch wird es, wenn eine Person das sagt, die dieser lernenden Person auch noch selbst Leiden zufügt. Das wäre dann schwarze Pädagogik, Erziehung durch Gewalt. Zum Glück ist davon hier im Hebräerbrief nichts gesagt. Im Gegenteil, Jesus Christus ist ganz und gar von menschlicher Natur, so wird gesagt, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Der Weg des Christus ist ein Weg der Empathie, des Mitleidens, ja, der Solidarität. Christus hat uns so viel zu geben, weil er selbst Verletzlichkeit kennt und Schwäche, Widersprüche und Wunden. Er ist nicht über all dem erhaben wie ein unberührbarer Superheld. Nein, er kennt das ganze Schlamassel, in dem wir immer wieder stecken. Er weiß, wie sich eine ausgewachsene Lebenskrise anfühlt. Er kennt Einsamkeit, Panik, Verlust. Er weiß, wie grausam manchmal das Leben für uns sein kann. Er ist einer von uns. Ob wir aus dem Leiden etwas lernen, ich glaube, das können wir bestenfalls jeweils für uns selbst sagen. Wenn ich zurückschaue, kann ich manchmal sagen, ja, durch diese Krise, durch diese schwere Zeit, die ich durchgestanden habe, habe ich auch etwas gelernt. Und meistens, wie gesagt, in der Rückschau. Im Nachhinein, wenn wir mittendrin stecken, fühlt sich das oft nicht so an und das Leiden macht oft keinen Sinn. Aber in der Rückschau können wir sehen, es kann uns helfen, uns neu auf Gott auszurichten, anders auf ihn zu schauen, neu auf ihn zu hören, zu horchen, so übersetze ich mal, gehorsam sein. Unsere Aufgabe ist es, Christus so gut wir können auf seinem Weg zu folgen und so auf ihn zu hören. Und es geschieht nicht, um unser Leben zu zerbrechen, sondern ganz im Gegenteil, wie es hier im Hebräerbrief gesagt wird, um uns zur ewigen Seligkeit zu führen. Das ist eine der großen Botschaften für mich der Passionszeit. Es gibt einen Weg durch das Leiden und durch die Widersprüche des Lebens hindurch. Es ist ein lebenslanger Weg, wie gesagt. Und manchmal tauchen in uns immer wieder Hindernisse oder Abgründe auf, von denen wir dachten, wir hätten sie längst überwunden, und dann ärgern wir uns oder schämen wir uns. Aber das ist nicht entscheidend, dass sie wiederkommen. Entscheidend ist, dass der Weg für uns alle gebahnt ist, dass die Macht der Sünde gebrochen ist, dass das, was uns von Gott trennt, keine tragende Bedeutung hat. Dass Christus durch seine Hingabe Urheber der ewigen Seligkeit geworden ist. Urheber eines tiefen Glücks und eines Friedens, das jenseits ist von Raum und Zeit. Und manchmal haben wir das Glück, das erahnen zu dürfen. Leben als Lernweg. Ich bin überzeugt, was es für uns zutiefst zu lernen gilt und an erster Stelle ist, nicht etwas zu tun, schon gar nicht etwas richtig oder gut zu machen. Das geht ja überhaupt gar nicht so richtig. Was es zu lernen gilt an erster Stelle, ist zu sehen, wer wir sind. Wenn Christus der hohe Priester ist und wir ihm gehorchen und folgen sollen, dann sind wir alle Priesterinnen und Priester. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. So heißt es an anderer Stelle im 1. Petrusbrief. Und durch die Taufe ist uns zugesagt, dass wir alle Priester sind. Uns alle kommt diese unglaubliche Würde zu. Und ich glaube, das gilt es immer wieder zu sehen und es gilt, diesen Platz einzunehmen in uns und in unserem Leben, den uns Gott zutraut. Was könnte das heißen? Praktisch, konkret, ein bisschen jedenfalls Priester, Priesterin sein. Eine Übersetzung davon ist Pontifex, Brückenbauer, Brückenbauerin, den Himmel und die Erde, die Widersprüche des Lebens in uns versöhnen oder in uns versöhnen lassen und so ermöglichen, dass andere Menschen versöhnt leben. Versöhnen können wir vermutlich nur das, was wir selbst erlitten haben an Spannungen, an Zweifeln, an Widersprüchen. Es ist nicht umsonst, dorthin durchzugehen und sie immer wieder, wie es im Hebräerbrief heißt, wie Christus, mutig mit Bitten und Flehen, mit lautem Schreien und Tränen vor Gott zu bringen. Aufgabe von Priesterinnen und Priestern schon im 1. Testament zur Zeit Jesu ist es, Schuld zu nehmen und Vergebung zuzusprechen. Wir alle sind gerufen, Vergebung, die Vergebung Gottes groß werden zu lassen und einander zu vergeben. Jesus sagt, wie oft sollen wir das tun? 70 mal 7 mal. Unendlich. Eine dauerhafte, harte und unversöhnliche Haltung einem Bruder, einer Schwester gegenüber ist nicht im Sinne Jesu und schadet letztendlich uns selbst. Es entspricht auch nicht unserer priesterlichen Würde, die Gott uns zuspricht. Und wir sind beauftragt, auch anderen Menschen die Vergebung und Befreiung Gottes zuzusprechen, bis hin zur Beichte. Das ist unser aller priesterlicher Auftrag und nicht nur von uns ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern. Und priesterliche Aufgabe nach dem Hebräerbrief ist ein solidarisches Mitleiden mit denen, die irgendwo stecken geblieben sind in ihrem Leben. Also Seelsorge. Sich nicht über die anderen stellen, sondern möglichst direkt an ihre Seite das Herz öffnen, so gut es geht. Wie der Hohepriester Christus, der mitfühlen kann, mit denen, die unwissend sind und sich irren, wie es heißt. Und schließlich, seit Melchisedek, seit Urzeiten von Abraham an sozusagen, ist es Aufgabe, Brot und Wein dem anderen entgegenzubringen und zu segnen. Gastfreundschaft gehört mit zu den priesterlichen Aufgaben. Eine Einladung, ein offenes Haus, ein gedeckter Tisch, ein bezogenes Bett vielleicht. Und ganz besonders die eucharistische Gastfreundschaft am Tisch des Herrn und Segnen von Menschen, die uns begegnen und bei uns einkehren. Priesterliche Aufgaben. Nichts, glaube ich, in erster Linie, was es zu tun gilt, sondern zuallererst zu begreifen, es entspringt einer Würde eines Wesens, das uns zugesprochen ist von Christus selbst und von Gott. Wenn ich hier an die Kommunität denke, an Sie, an euch, liebe Schwestern, dann fallen mir ganz viele Dinge davon ein, die ihr lebt von diesem Priesterlichen. Sich immer wieder dem Stellen einander zu vergeben, Gottes Vergebung anderen zusprechen, Solidarität üben in der Seelsorge, segnende Gastfreundschaft, all das. Und es bleibt ein langer, immerwährender Lernweg, der nicht zu Ende geht. In der Kommunität, aber auch wo immer wir hingestellt sein mögen. Nein, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Christus selbst war ein Lernender, wir sind also in bester Gesellschaft. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, auf dem Weg zu sein mit Demut und Passion, also mit Leidenschaft und Leidensbereitschaft. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber es ist ein Meister zum Himmel aufgefahren. Und er hat uns einen Weg gebahnt, hat alle Schuld genommen, hat uns Himmel und Erde versöhnt. Amen.